Hallo Freunde, Freundinnen und alles dazwischen. Liebe Leute und Brüder sind zurück. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge, die zum Kassenschlager werden wird. Ich bin mir sicher. Hallo Benny, du bist mir zugeschaltet. Tim.
Remote. War gar nicht so geplant. Eigentlich sollte ich bei dir sitzen jetzt gerade.
Ja, und dann musstest du dich kindkrank melden.
Ich habe mich nicht kindkrank gemeldet, ich habe einfach gearbeitet.
Nee, bei mir hast du dich kindkrank gemeldet.
Ach, bei dir? Ich habe mich bei dir kindkrank gemeldet, ja. Richtig. Ja, und habe Homeoffice gemacht, deswegen bin ich nicht auf dem Rückweg an deiner Bude vorbeigeradelt und auf einer Spezi reingeschaut, sondern trinke jetzt die eiskalte Spezi hier bei mir zu Hause.
Von Paulana statt von Timmy. Timmy Spezi kann ja auch was. Ich bin ein sehr guter Spezi-Mixer.
Timmy Spezi? Ach so, deine selbstgemischte.
Jo.
Ja, aber du hast die falschen Rohstoffe, das ist das Problem. Beim Mischverhältnis mache ich mir gar keine Sorgen bei dir, aber du benutzt halt Fanta und Coca-Cola.
Na klar.
Und
Also bitte, das sind Bosse. Das ist Walter White Meth, das Blue Meth der Spezi.
Also diese ganzen fertig zu kaufenden Erdinger und Paulaner und Spezi selber, die haben ja noch ganz andere Sachen. Erstens packen viele davon einfach noch ein bisschen Saft rein, tatsächlich, so echten Orangensaft oder so. Und dann haben die einfach Superior Grundlimonaden. Und das macht's geiler.
Nee, da irrst du dich leider aber absolut gewaltig.
Zitronensaft ist da auch drin.
Ja, brauch es alles gar nicht.
Ah, es ist köstlich.
Du bist aber offenbar auch kein Konnoisseur, was Spezi angeht.
Doch.
Nee, du verhältst dich da eher wie so jemand, der sagt, die McDonald's-Burger sind geiler als einen richtig guten Burger-Lean.
So jemand lehnst du ab? Ich hätte gedacht, so jemand bist du.
Ich lehne den nicht ab. Ich weiß, dass das Quatsch ist, aber ich weiß auch, wo es herkommt. Was machst du denn da?
Ich habe gerade festgestellt, wie krass mein Lüfter wieder angesprungen ist und wollte nur sicher gehen, dass ich nicht wie... Entschuldigung übrigens, letzte Folge, wir haben mich sehr leise nur hören können. Also ihr habt mich sehr leise nur hören können, weil wir noch die Mäuse-Vorleser-Einstellung bei dir aktiviert hatten. Und jetzt wollte ich sicher gehen, dass hier nicht dasselbe passiert und man den Lüfter die ganze Zeit so krass mitbekommt.
Erneut muss ich dich korrigieren, es waren die Solo-Podcast-Versuche-Einstellungen, habe ich dir schon mal gesagt.
Ja, stimmt.
Du hörst mir manchmal nicht mal richtig zu, selbst wenn ich dir schreibe.
Ich vergesse einfach Dinge wieder.
Ja, was ist what's that about?
Auch das, weiß ich nicht, es gibt mein Gehirn einfach. Auch das habe ich neulich schon außerhalb des Podcasts vorgestern oder wann das war, dir mitgeteilt, dass ich so doll festgestellt habe, dass ich an exakt derselben Stelle, an der ich in der Live-Situation im Podcast outgezoned bin und dir nicht zugehört habe, nämlich als du von dem Abschlussfest deines Kurses, den du 3 Jahre betreut hast, erzählt hast und ich nach der Geschichte gefragt habe, kennst du die? Und du gesagt hast, ja. Und du machst das auch total smooth. Du sagst es einfach nochmal, du wiederholst es einfach.
Ich sage es wie jemand, der diese Situation durchaus kennt.
Und warum ist es mir aufgefallen? Weil ich beim Hören des Podcasts genau dasselbe hatte. Ich war wieder an derselben Stelle und ich kannte ja dann schon das Ergebnis und habe wieder festgestellt, dass ich den Anfang deines Beitrages einfach nicht mitgeschnitten habe. Auch beim Hören. Und deswegen habe ich gedacht, dass es irgend so eine... Wir haben schon euch zusammen überlegt, ob es ein Triggerwort gibt, auf das ich reagiere.
Harald!
Und dann geht mein Gehirn einfach kurz aus oder an einen anderen Ort. Oder ich werde kurz besessen von einer anderen Person, so wie in dieser geilen Serie aus den 80ern mit Scott Bakula und Dean Stockwell, wo dieser Typ, dieser Wissenschaftler immer in verschiedene Körper springt und dann die Geschichte verbessert. Also irgendwas richtig stellt, irgendein Unrecht zurecht macht.
Kennst du die? Noch nie von gehört. Mir sagen auch die Namen der Schauspieler nichts.
Der Originaltitel heißt Quantum Leap und die deutsche heißt Zurück in die Vergangenheit.
Ja.
Das ist mega geil, weil der halt in jeder Folge ist der in einem ganz anderen Setting, in einem ganz anderen Jahrzehnt oder Jahrhundert sogar und springt immer eben in eine Person und muss erstmal rausfinden, wer ist er, in welcher Situation ist er hier. Und dann gibt es halt diese ganzen Er darf sich nicht verplappern oder verraten und muss erstmal sich rantasten an die Figur und dann kommt immer sein Kumpel mit seinem kleinen Computer und erklärt ihm, bei mir sitzt der Typ und ich habe versucht rauszufinden, was mit dem ist und gibt ihm Informationen. Und dann kommt es immer zu irgendeiner Situation, wo er dann irgendwas gerade rücken muss.
Und so fühlst du dich? Oder wie bist du jetzt aufgekommen?
Weil ich auch so aussohne, weil ich sozusagen, als ob ich kurz besessen bin für ein paar Sekunden von jemand anderem und hinterher nicht mehr Bescheid weiß, was passiert ist, weil ich gar nicht in meinem Körper war.
Als würde Paul Buchanan in dich einfahren. Oder wie die
Leute hießen. Eine Ex-Korporale, ich weiß nicht, wer in mich einfährt, aber irgendjemand.
Oder du fährst woanders rein und da muss man mal kurz.
Genau, es ist ein Tausch, deswegen habe ich an zurück in die Vergangenheit gedacht.
Also ich dachte, dein Geist geht einfach irgendwo hin und der Körper bleibt wie so eine leere Zombie-Hülle zurück.
Nee, ich vermute, irgendjemand ist dann in meinem Körper drin.
Ja, du redest ja auch noch, teilweise, ohne richtig selber zuzuhören. Oder hörst du dir selber immer zu?
Nein.
Meine These war ja, als wir da neu drüber gesprochen haben, dass einfach du dann angefangen hast, wieder interessiert zu sein, als du gemerkt hast, es geht auch um dich.
Ja, das ist natürlich die böse Lesart, glaube ich nicht.
Aber du hast jetzt zumindest bei diesem konkreten Beispiel wenig Argumente dagegen.
Ich fand es so doof, mich dafür zu rechtfertigen, aber es war tatsächlich so, dass ich schon eingeschaltet habe, wieder als du, bevor du das mit gehabt euch vorgesagt hast, habe ich mitgeschnitten schon diesen Teil mit dann am Ende die letzten Worte von der Rede und so weiter und dann,
okay,
da war ich schon wieder da.
Ich glaube dir.
Da wusste ich noch nicht, dass es um mich geht.
Aber es schadet auch nicht.
Es was?
Es schadet auch nicht, wenn es um dich geht. Für deine Aufmerksamkeit.
Nee.
Gut.
Naja.
Da sind
wir. Wie sind wir hier reingekommen? Spezi, wir sind da. Wollte ich irgendwas sonst noch sagen? Für die aktuelle Situation? Ja, ich habe ja vorhin noch gesagt, habe ich dir das gesagt? Dass ich hier noch das Problem hatte, dass ich den ganzen Tag kein Internet hatte?
Nee, hast du nicht gesagt.
Wegen Bauarbeiten an der Bushaltestelle. Ich war im Homeoffice mit Kind krank, konnte eigentlich ins Büro, hatte aber Termine, die ich dann digital hätte machen müssen. WLAN-Komplettausfall. Und zwar irgendwie für 3,5 bis 4 Stunden.
Führt das zu Panik oder zu geil, weniger zu tun?
Eine ganz gute Mischung. Also ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber eine ziemlich genaue Mischung. Also weil es war wirklich so, dass ich zum einen konnte ich bestimmte Termine nicht machen, hatte plötzlich Freiräume und konnte mich auch ein bisschen besser um meine Tochter, glaube ich, kümmern deswegen. Aber ich war auch die ganze Zeit so obsessiv am Handy und habe immer geguckt, ob eine neue Mail oder habe gewartet auf eine Rückmeldung oder habe noch einen Anruf machen müssen oder Sachen delegieren müssen. Und das war ein bisschen stressig. Also eigentlich war es nicht so geil, muss ich sagen.
Das tut mir leid. Also du bist jetzt in einem Zustand der Erschöpfung?
Nee, ich habe Spezi. Köstlich.
Okay, Spezi regelt. Ich habe ein im Grunde Callback, ohne die jetzt nochmal gehört zu haben, zufolge, keine Ahnung, 3 oder so. Also
jetzt alles über Mikrowellen war das.
Es geht weit, weit in die Vergangenheit. Kann auch sogar 1 oder 2 gewesen sein. Ich habe dir doch mal die Frage gestellt. Oh, ich glaube, das war sogar Folge 1. Das war, glaube ich, die 5 Fragen, um Benny kennenzulernen.
Das war das mit dem Heißluftballon.
Ja, unter anderem. Und ich glaube, da gab es auch die Frage, wenn du im Fernsehen wärst, also so erscheinen würdest, so in so einem, keine Ahnung, Panel. Ach, guck mal hier, 80er Jahre zurück in die Vergangenheit. Das war immer eine witzige Serie. Was in deiner Bauchbinde stehen soll. Also wie man dich in einer Bauchbinde im Fernsehen in möglichst kurzer Form kennenlernen können soll. Und ich weiß deine Antwort nicht mehr, ich weiß aber meine noch. Ich hatte damals gesagt, Connoisseur.
Ich hätte jetzt gesagt, bei mir steht unter Marc Spezi. Das ist nämlich so eine typische
Einstellung. Ja, so. Klar. Man kann es natürlich occasionally dann auch anpassen an die Umstände, aber manchmal gibt es ja einfach die dann nur ganz kurz versuchen, die Essenz des Menschen zusammenzufassen.
Ja. Marc Spät.
Könnte auch deine Essenz sein. Halte ich für ein bisschen übersimplifiziert, aber you do you.
Aber Connoisseur trifft
es. Connoisseur war es damals. Ich möchte jetzt gern neue Bauchbinde haben. Und zwar wie folgt: Da soll dann mein Name stehen und dann darunter, also in Klammern das Alter, und darunter Universalgelehrter, Klammer auf, außer Geografie, Klammer zu.
Lass das mit der Klammer.
Nee, das muss dazu. Sonst ist es nicht. Sonst ist es nicht legit. Es soll ja keine Lüge sein.
Das ist egal. Es muss klangvoll sein. Und gerade bei einer Bauchbinde darfst du, oh Mann. Also, Zum einen haben wir gerade neulich über Quizspiele gesprochen, auch im Podcast, wo das zu passt, dass du ein Universalgelehrter bist. Zum anderen gab es in unserer Abi-Zeitung eine Diskussion, weil ein Mitschüler einen Kommentar abgegeben hat und das war über mich. Und da hat er irgendwie geschrieben, er glaubt, er kann und weiß alles und verdammt, er hat recht.
Ich erinnere mich, ja.
Das war der Kommentar. Und dann hatten wir das alles schon reingemacht und reingesetzt und das sah alles gut aus. Und dann hat er sich nochmal extra irgendwie gemeldet und hat gesagt, er möchte noch eine Veränderung machen. Er möchte noch dahinter in Klammern setzen, schulisch gesehen. Und ich verstehe schon den Impuls. Er wollte mich jetzt nicht als Universalgenie oder Gelehrten machen oder als ich kann auch noch Dart-WM gewinnen oder so. Aber ich fand es so hölzern und es war plötzlich war aus diesem kleinen Pointe-Dings wurde so ein Ungetüm an Zeichen und hab gesagt, einfach nur nicht for the sake of me being a genius, sondern for the sake of Satzschönheit.
Ja, ich glaube, da sind wir unterschiedliche Typen, weil ich finde, dass Worte in Klammern, in Sätzen, in geschriebenen Sätzen sehr mächtig sein können. In verschiedene Richtungen. Humorebene, generell mehr Ebenen, die damit aufgemacht werden können.
Ich möchte da nicht pauschal gegen sein, aber in diesem Beispiel hat es das total kaputt geschossen.
Nein, dadurch wird es witzig. Dadurch entsteht Humor.
Der Witz ist ja eigentlich schon, naja, egal. Also mir hat es damals nicht gefallen, mich hat das gerade daran erinnert. Ich würde es auch außer Geografie also dann wäre es witziger, wenn es eine zweite Bauchbinde gäbe. Also wenn da stehen wir ein Universalgelehrter und ein paar Sekunden später klappt das so hoch und dann stellt er drunter, außer Geografie. Das wäre vielleicht lustig.
Würde ich auch nehmen.
Aber nicht in Klammern.
Ich finde aber auch Klammern gut. Auf jeden Fall besser mit als ohne.
Und dann bei Universalgelehrter muss ich an einen Freund von mir denken, der mir erzählt hat, dass sein Großvater, der wohl nicht nur sehr angenehmer Mensch war, ein ziemlich von sich selbst überzeugt und politisch auch etwas schwierig. Der hat jedes Jahr, Anfang Januar oder im Januar, seine eigene Beerdigungsrede aktualisiert. Hat verfügt, dass niemand auf seiner Beerdigung sprechen darf, sondern irgend so ein Hansel musste seine eigenen Worte vorlesen, weil er der Gesellschaft nochmal erklären wollte, wer er war. Und da drin in seiner eigenen Beerdigungsrede hat er von sich selber als dem letzten Universalgelehrten Europas gesprochen.
Der Vorletzte.
Das wusste er nicht.
Nee. Wie gelehrt kann er denn gewesen sein, wenn er das nicht wusste?
Ich finde, was ein Loser. Das ist auf so vielen Ebenen so ein krass bolder Claim. Also nicht nur, dass du dich als Universalgelehrten, sondern auch als den letzten. Und nicht ironisch, ne? Also, der meinte das schon
so. Der meinte das so, ja. Das ist vielleicht, das unterscheidet ihn vielleicht. Und ich sage auch nicht, ich bin der Letzte. Aber ich würde mich schon als Universalgelehrten sehen. Und ich habe mich selber, vielleicht bin ich dem doch gar nicht so unähnlich, ich habe mich neulich als den besten Fahrradfahrer Europas bezeichnet. Und ich glaube, es stimmt. Also, ich glaube das wirklich. Ich will nicht damit sagen, dass alle anderen schlechter sind, aber man kann nicht besser Fahrrad fahren in Europa.
Du musst mal zwei Dinge jetzt erklären. Du musst mal erstens sagen, was dich dazu bewogen hat, dich für einen Universalgelehrten zu halten. Mir fallen eine Menge Themenfelder ein, in denen du komplett blank bist. Aber ja,
außer Geografie.
mehr als Geografie. Trotzdem gibt es ja etwas, was in dir also ich glaube schon, dass du relativ breit aufgestellt bist, breiter als viele, aber das würde mich interessieren. Und dann möchte ich gerne deine Definition eines guten Fahrradfahrers ändern. Geht das in Richtung Skill oder in Richtung Regelkonformität oder aufmerksames Fahren? Das interessiert mich beides.
Sind genau alle diese Dinge, aber halt maxed out.
Okay, was ist Skill auf dem Fahrrad?
Du kannst anhalten, wenn du anhalten willst und in der Geschwindigkeit fahren, die du fahren möchtest und den Gang einstellen, den du gerade brauchst.
Und das können viele Leute nicht so gut?
Glaube ich. Hast du mal gesehen, die Leute, die trotz offensichtlich funktionierender Gangschaltung an der Ampel losfahren mit Gang 6 oder so?
Ja, okay, da hast du recht. Das stimmt. Da fallen einige raus, aber noch nicht
viele, genug, um sich viele an die Spitze können zu das, setzen. Das
stimmt. Also ich schätze, der Skill-Teil ist nicht der, in dem du dich am meisten hervorhebst. Wahrscheinlich meinst du die Umsicht.
Die Umsicht, die du weiten lässt. So ist es. Auch die Wahl der Geschwindigkeit.
Mhm.
Nicht zu schnell, aber so natürlich auch nicht zu langsam.
Proaktiv, die Ampeln schon im Blick, so ein bisschen Gefühl für, ja.
Für alles.
Fährst du dann noch rüber oder nicht, beschleunigst du oder lässt du laufen.
Ja.
Ich bin tatsächlich auch, ich bin nicht sehr aufmerksam in vielen Dingen, aber das ist tatsächlich auch was, wo ich mich viel mit beschäftige auf dem Fahrrad. Auf dieses, nicht einfach nur stumpf die maximal angenehme Geschwindigkeit, also das Schnellste, was noch angenehm ist, fahren, sondern durchaus mal bewusst langsamer fahren, weil es sich nicht lohnt oder weil es gerade ein guter Moment für eine Verschnaufpause
ist. Ist im Grunde auch ein kleiner Callback, weil ich irgendwann mal darüber gesprochen habe, dass ich immer so verrückt finde, dass die jungen Leute, die noch ganz viel Zeit haben, so wahnsinnig schnell auf dem Fahrrad lang brettern, während die alten Menschen, die ihren Tod schon vor Augen haben, ganz, ganz langsam fahren. Das müssen doch eigentlich umgekehrt sein. Aber jetzt in meinem Alterungsprozess muss ich auch feststellen, dass auch zwischendurch mal langsam fahren, das hat schon was für sich. Und da muss ich neulich daran denken, als ich auch eher gemächlich gefahren bin, wie wir uns früher immer über meinen eigenen Vater lustig gemacht haben, weil der unfassbar langsam Fahrrad fährt, so dass man das Gefühl hat, das ist doch fast gar nicht mehr möglich, da nicht umzufallen, wenn man so langsam, da muss man doch mindestens mal anfangen zu eiern.
Wie so ein Zirkusartist,
ja, der tatsächlich.
So ganz langsam, aber trotzdem noch genau. Steht.
Wo man das Gefühl hat, man kann ihn jetzt einfach im normalen Gehtempo links überholen.
Ja.
Aber der hat es einfach früher geblickt als ich.
Für mich ist alt, das habe ich vielleicht auch schon mal gesagt, für mich ist, sind alte Leute auf dem Fahrrad, machen sich dadurch, outen sich dadurch, abgesehen davon, dass sie alt aussehen, dass sie, wenn sie gerufen werden oder an jemanden vorbeifahren, den sie kennen, dass sie sich nicht mehr umdrehen können. Also mit dem Kopf schon mal so gar nichts, sondern so ganz langsam mit dem Oberkörper ist es aussichtslos. Also die schaffen nicht mal mehr so eine Viertelumdrehung noch.
Und ja, das die ist müssen dann stehen bleiben und absteigen.
Genau.
Ja. Ja, also das kann ich besser, das kann ich so gut wie die Besten in Europa.
Du bist der beste Fahrradfahrer. Glaubst du, es gibt weltweit Konkurrenz? Glaubst du, es gibt Kontinente, auf denen die Menschen besser Fahrrad fahren? Ich glaube, Europa ist schon ziemlich, also mit Dänemark und den Niederlanden und so. Also wahrscheinlich, wenn du der Europameister bist, bist du auch der Weltmeister.
In den Niederlanden gut Fahrrad fahren zu können, ist weniger herausfordernd als in Hamburg. Da ist ja alles sehr viel mehr darauf ausgelegt, dass man es auch angenehm hat als Fahrradfahrer.
Ja, aber das stimmt, aber die tun das ja trotzdem die ganze Zeit, müssen auch aufeinander Acht geben, da ist ja viel mehr Fahrradverkehr.
Aber du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass Fahrradfahren ein gutes Beispiel dafür ist, dass je öfter man es macht, desto besser man wird. Also es gibt ja bei vielen Menschen da eine sehr natürliche Grenze, die bei vielen niedrig ist. Das ist wie mit dem Autofahren.
Es gibt da eine gläserne Skill-Ceiling, das ja. Warum sagt man nicht gläserne Decke dazu? Weil man durchgucken kann, aber nicht durchkommt, ne?
Ich kenne den Begriff man nicht, sieht aber ich würde es mir was? So erklären.
Ja, okay. Aber doch, ich würde denken, dass man besser wird, wenn man mehr Fahrrad fährt.
Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt.
Gerade was so Antizipieren von Verkehr angeht und so. Und du musst dann ja auch die Strecken gut kennen und gut einschätzen und das gehört ja auch dazu, zu einem Komplettpaket. Wenn man richtig, man sagt das ja, das ist ein kompletter Spieler, ist ein kompletter Fahrer, bringt alles mit. Ist nicht nur so einer, der einfach sehr schnell ist, sehr sportlich, sondern sehr umsichtig.
Eigentlich,
rücksichtsvoll wahrscheinlich auch.
Eigentlich wäre bester Fahrradfahrer Europas auch eine gute Bauchbinde.
Ja. Ja, absolut. Viel besser als Universalgelehrter.
Weiß ich nicht.
Bester Fahrradfahrer Europas.
Weil ich da doch ganz, ganz oben an der Spitze stehe.
Ich finde die Vorstellung jetzt gut, dass wir im selben Beitrag, Nachrichtenbeitrag, so früher Abend, Fernsehen, regional sowas und da irgend so ein Regionalthema und du wirst interviewt zu irgendwas und dann steht das da. Und ein paar Minuten später komme ich und da steht dann Marc Spezi, der beste Fahrradfahrer Europas. Und dann holen wir noch eine Stimme. Das hat auch nichts mit dem Beitrag zu tun.
Wenn wir doch noch immer irgendwann durch die Decke gehen, dann können wir ja unseren Pressetext entsprechend verpassen. Die beleuchtenden Brüder bestehen aus Tim, Universalgelehrter und bester Fahrradfahrer Europas und Benny, Marc Spezi. Ich finde, damit ist schon ziemlich viel unserer Gesamtessenz eingefangen in einem Satz.
Ja.
Gefällt mir gut.
Du hast schon angekündigt, dass ich dich heute mit guter Laune erwischen werde.
Ja, ich habe gute Laune. Ich bin heute ist übrigens der 18. August, Dienstag, 18.43 Uhr. Und ich bin frisch in meinem Urlaub angekommen. Ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag erst beendet. Ich habe ihn begangen mit einem herrlichen kleinen Mittagsschläfchen. Dann bin ich fröhlich in die Badewanne gehüpft. Und jetzt sitze ich hier und mir scheint die Sonne auf dem Arsch.
Ja. Herzlich willkommen in deinem Urlaub. Wie viel lange hast du frei?
2,5 Wochen.
Wunderbar.
Super, ne?
Ja. Möchte ich auch haben. Also ich hatte gerade fast 3 Wochen, aber hat sich nicht so angefühlt.
Nee, das sagtest also dieses, du schon.
Wenn du das manchmal so erzählst, dass du, das ist ja für mich eine völlig unvorstellbare Welt, dieses, man kommt aus der Arbeit in den Urlaub, macht einen Mittagsschlaf, hüpft in die Badewanne, weiß vielleicht noch gar nicht so genau, was in den nächsten 2,5 Wochen passiert, ist ganz entspannt und zufrieden, ruhend in sich mit dieser Situation. Das ist für mich außerweltlich.
Hm, ich weiß, das können nicht alle Menschen. Und du besonders schlecht.
Ja.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin Glückskind.
Wir haben verschiedene Talente.
Das ist so.
Manche suchen ihre noch.
Vielleicht gehört auch das mit zum Universalgelehrtentum. Dass man weiß, wie das geht.
Darüber hast du jetzt noch nicht gesprochen, wie du zu diesem Urteil über dich selber gekommen bist.
Ach, das kam.
Hast du dich überrascht mit Wissen in verschiedenen Bereichen?
Ja, ein bisschen war das so. Irgendwie sind meine Frau und ich auf das Thema Weltall gekommen und Entfernung und Sonnensystem und Erdanziehungskraft und Lichtgeschwindigkeit. Und ich konnte da inhaltlich wirklich echt viel zu sagen und das, was ich zumindest fact-gecheckt habe, auch alles ziemlich richtig. Zum Beispiel ist die Frage aufgekommen, oder nein, meine Frau hat einfach so aus dem Bauchgefühl, was ich so doll nachvollziehen kann, irgendwie gesagt, dass ja die Erde, der Planet Erde, heutzutage doch bestimmt viel schwerer ist als zur Zeit der Dinosaurier. So im Sinne von, die ganzen Sachen sind da gebaut worden, die es damals noch nicht gab und so. Mehr Menschen auf der Welt und so. Und dann habe ich gesagt, na ja, aber eigentlich müsste das doch ziemlich gleichbleibend sein, weil alles, was da jetzt steht, war vorher ja schon da, nur in anderer Form.
Ja, Masseerhaltungsgesetz.
Genau. Und es geht ja nicht verloren. Und Kohlenstoffatome sind in einer bestimmten Anzahl vorhanden. Und mit wenigen Ausnahmen, wenn mal was von aus dem All bei uns einschlägt, abgesehen, kommt ja auch nichts dazu.
Ja, und manchmal gehen ja auch Sachen ins All weg.
Genau. Und das, dann habe ich gegoogelt und rausgefunden, dass die Erde insgesamt auf jeden Fall leichter ist als zu Zeiten der Dinosaurier. Also genau das Gegenteil. Weil es einfach da eine natürliche Sachen gehen auch in die Atmosphäre weg. Also es gibt so ein paar atmosphäreflüchtige Atome und Elemente, zum Beispiel Wasserstoff, was für mich eigentlich die Erkenntnis gebracht hat, das bedeutet ja, dass auch der Wasserkreislauf auch kein hundertprozentiger Kreislauf ist. Weil wenn Wasserstoff weggeht, dann ist ja auch weniger Wasser irgendwie theoretisch möglich auf globalen Maßen gesehen.
Ja.
Und ich dachte eigentlich immer, das wäre ein fester Kreislauf, wo nichts dazu kommt oder weggeht.
Geschlossenes System.
Ja, genau. Ich dachte, das wäre ein geschlossenes System, scheint aber nicht ganz so zu sein. Und durch Kernspaltung im Erdkern geht auch Masse verloren, und zwar auch erheblich viele Tausende von Tonnen pro Jahr. Also so ein bisschen das, was ich in der letzten Folge über die Sonne gesagt habe. Klingt schlimm, aber auch auf der Erde haben wir nicht ganz in den Maßen natürlich, aber wir verlieren auch wirklich tausende Tonnen Masse regelmäßig und kriegen es nicht im selben Maße wieder rein. Und entsprechend wird die Erde eher leichter. Aber in einem.
Das ist die schönste, elaborierteste Variante von dem landläufigen Spruch: Schwund ist immer.
Ja, die globalste Variante.
Kann man sich vorstellen, dass jemand so richtig intensiv darüber spricht und das All und die Atmosphäre und so weiter. Und dann sitzt da einer und sagt, ja, Schwund ist immer, ne? Und heilt uns seinen Schnitzel rein.
Macht sich einen Flens aus.
Und den Bauch rund und macht sich einen Flens aus. Das ist ganz interessant. Die Erde wird leichter.
Die Erde wird leichter. Und dann habe ich...
Aber klar, also ich meine, die Vorstellung, dass die Menschen ja was gebaut haben aus dem Nichts, also na klar kann man auch theoretisch Energie in Masse und Masse in Energie umwandeln, aber es ist halt, am Ende bleibt es halt.
Ja.
Ja.
Genau.
Die Tatteilchen bleiben da.
Und noch am selben Tag, aber ein paar Stunden später, haben wir dann aus anderen Gründen über Philosophie gesprochen. Und was Sokrates meint mit, ich weiß, dass ich nichts weiß und solche Geschichten. Und auch da habe ich ein relativ profundes Wissen, habe ich gemerkt. Und dann war ich bei Universalgelehrter. Außer,
so
außer Geografie. Naja.
Und zwei nette Abende.
Ich kenne mich richtig gut mit Wrestling aus. Fußball kenne ich auch eine Menge. In der Medizin bin ich gut bewandert.
Ja. Ich habe das tatsächlich manchmal das Gefühl, dass ich so einen Skill habe, dass ich in extrem unterschiedlichen, also man kann mich mit jeder Person zusammensetzen. Und wenn die dann über ihre Sachen redet, kann ich zumindest irgendwie ein bisschen mitsprechen. Du kannst mich in so eine Runde von Fußballfans setzen und ich habe zumindest genug oberflächliches Fußballwissen, um dann auch mal Leute zu beeindrucken. Wenn ich so einen richtigen Freunde-Dauerabonnenten seit 40 Jahren vor mir habe und dann habe ich irgendein geiles Nischending, dann gucken die mich immer an und sagen, hä, du weißt darüber so Bescheid, das ist ja krass. Weil ich mir so kleine Details von so Sachen gut merke. Und ich kann mich aber auch mit irgendwelchen CEOs zusammensetzen oder mit irgendwelchen Leuten, weiß ich nicht, vom Dorf oder also so überall kann ich mitschwimmen so ein bisschen. Und ich werde dann aber immer wahrgenommen als jemand, der eigentlich nicht aus dieser jeweiligen Expertenzone kommt. Und dann überrasche ich immer. Es ist so ein...
Ich glaube, und vielleicht eint uns das ein bisschen, und eigentlich hast du das noch viel mehr als ich, dass das so ein dir immanentes Systemverständnis zugrunde liegen hat, was viele Menschen nicht haben oder nicht die, weiß ich nicht, sich nicht die Mühe machen, Dinge auf dieser Ebene, Metaebene vielleicht zu durchdenken und zu verstehen und dadurch Muster zu erkennen und wiederzuerkennen und Sachen anwenden zu können, Transferleistungen leisten können. Ich glaube, das ist etwas, womit viele Menschen Probleme haben und wenn dann jemand kommt wie du oder ich, wenn ich mich dann auf diesen Ebene mit den Leuten unterhalte, dann ist das erstmal unerwartet und beeindruckend.
Ja, und das ist nämlich, also ich glaube, ich liebe dieses Skillset, dieses Spezifische, das ist geil, das macht sehr viel Spaß, aber ich bin halt genau gerade, und das war ja eben, also das war ja in Anführungszeichen von dir gesprochen, aber ich bin nämlich gerade genau nirgendwo richtig Experte. In manchen Bereichen vielleicht kann man das schon sagen.
Videospiele. Videospiel, Musik.
Politischen Sachen. Aber trotzdem habe ich eher diesen oberflächlichen System-Ding, der mir sehr, sehr gut hilft, überall ein bisschen reinzugehen und mitzumachen, Sachen zu verstehen, ohne in die Tiefe richtig gehen zu können. Deswegen würde ich mich nicht als Universalgelehrten bezeichnen. Ich bin eigentlich nirgendwo ein Gelehrter, aber ich bin sehr universal.
Immerhin universal. Aber okay, dann kannst du mir vielleicht Folgendes erklären. Eigentlich haben wir mit diesem Podcast die Mathematik ja schon seit Jahren beerdigt, ne? Also eigentlich gibt es die ja so gesehen.
Du hast sie beerdigt,
ja, aber
nicht wir.
In unserem Podcast habe ich das gemacht und somit hat der Podcast das gemacht. Du hast dich jetzt auch nicht doll gewehrt, kannst du mir jetzt auch nicht erzählen.
Ich habe immer sehr viel mit dem Kopf geschüttelt.
Ja, aber das hat man noch nicht gehört. Nur ja heißt ja. Ich habe aber eine Sache, die verstehe ich jetzt dann doch nicht. Und zwar hat es wieder mit Unendlichkeit und Pi zu tun.
Ja.
Ah, vielleicht doch.
Du bist schließlich ein Universal.
Vielleicht habe ich es doch verstanden, aber ich sag's mal nochmal laut.
Wie krass ist das eigentlich, wenn der europäische Universalgelehrte die Mathematik beerdigt? Alter.
Ja, die anderen werden es noch verstehen, aber die Zeit wird mein Zeuge sein, sag ich mal dazu. Das wird noch dauern, das erleben wir nicht mehr. Pi, unendlich Nachkommastellen. Ja, haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen.
Ja.
Unendlichkeit, crazy. Wenn ich jetzt von dir Pi Euro einfordern würde, wäre das dann unendlich viel Geld?
Nein.
Obwohl es ja eigentlich nicht mal 4 Euro wären?
Nein, das sind doch Kommastellen, Tim.
Ja, Kommastellen, aber auch...
Nach Kommastellen sind ja immer automatisch auf jeden Fall weniger als der nächste voll aufgerundete Betrag.
Ja, ja.
Das ist auf jeden Fall immer weniger als 4 Euro und somit auf gar keinen Fall unendlich viel Geld.
Aber kannst du den Gedanken dahinter verstehen so ein bisschen?
Nee. Nein, das sind zwei verschiedene Formen von
Unendlichkeit. Aber auch unendlich 1-Cent-Münzen ist ja viel Geld.
Es ist ja nicht mal 1 Cent.
Ich weiß.
Es ist ja 0,1 Cent. Und das gibt einfach nicht so kleine Münzen. Wenn du jetzt eine immer kleinere Währung prägen, heißt das Wort, würdest. Du würdest 1 Cent machen, dann würdest du ein 1/10 Cent prägen. Und dann würdest du ein 1/100 Cent prägen. Und würdest immer eine Nachkommastelle weitergehen. Dann wärst du über Pi ja tatsächlich, wenn du das unendlich weitermachst, irgendwann an dem Punkt, an dem du unendlich Münzen drucken müsstest, die trotzdem weniger wert sind als 4 Euro. Zumal Pi auch nicht die Einheit Euro hat. Also Pi ist nicht gleich 3,14 Euro. Aber du hättest unendlich viele Münzen, die weniger wert wären als 4 Euro. Das ist crazy.
Crazy. Okay. Das ist crazy.
Wie ist eigentlich Susanne Daubner? Wann geht das jetzt weiter hier?
Ich habe noch kein Update bekommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es da aussieht aktuell.
Ich glaube, es dauert wirklich immer lange. Habe ich dir schon mal, das habe ich schon lange, schleppe ich das mit mir rum, die wahnsinnig, wahnsinnig große Ungerechtigkeit erzählt, die den Lemmingen widerfahren ist.
Den Tier, der Tierart?
Ja. Was weißt du über Lemminge?
Naja, dass es das Klischee gibt, dass sie suizidale Tendenzen haben. Und sie vom Klippen stürzen. Und einer folgt dem anderen. Das sind ja so die Klischees. Ja. Ich glaube, das ist so eine Art Nagetier. Nager. Aus dem Bereich der Nager. Und ich weiß, dass sie sich nicht bewusst umbringen.
Das weißt du.
Das weiß ich.
Okay. Du bist ja noch nicht mehr Sagelehrter. Das werde ich jetzt häufiger anwenden. Tatsächlich ist, glaube ich, das, was die allermeisten Menschen mit Lemming assoziieren, diese Story. Es gibt der Spruch, ne, wie die Lemminge. Wie die
Lemminge.
Es gibt das wunderbare alte Computer-MS-DOS-Spiel und Amiga-Spiel Lemmings, wo die einfach alle blind hinterherlaufen, bis man ihnen Befehle gibt, sich zum Beispiel zum Selbstexplodieren zu bringen. Das ist ein geiles Spiel. Woher kommt das?
Gute Frage.
Es ist eine so schreckliche Geschichte.
Oh je.
Und es ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm, dass das sich dann kollektiv festgebrannt hat. Deswegen müssen wir jetzt etwas tun, um Lemminge mit einer anderen Sache zu besetzen, als mit dieser Geschichte. Es gab tatsächlich, ich habe es leider vor etwas längerer Zeit gesehen, aber die Bottomline war, es waren Naturfilmer, die schon vor vielen, 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 vielen Jahrzehnten Lemminge gefilmt haben. Und die haben aus Gründen, die ich nicht mehr genau weiß, dafür gesorgt, dass Hunde diese Lemminge so brutal gejagt haben und von einer Klippe gejagt haben, dass die in Todesangst da runtergesprungen sind und dann im Meer ertrunken sind und sie dabei gefilmt haben. Und dieser Beitrag hat eine so hohe Reichweite erzielt, dass das war das, worüber dann die Allgemeinheit mit Lemming in Kontakt gekommen ist. Und dann dachten alle, Lemminge bringen sich um. Die haben sie einfach für die Kamera zu Tode gejagt.
Und jetzt,
das ist gar kein natürliches Verhalten.
Und jetzt sag mir nochmal, es wäre nicht besser für die Welt, wenn die Menschheit nicht mehr da wäre.
Für diese Lemminge wäre es auf jeden Fall besser gewesen.
Ja.
Und für viele andere Tiere wäre es auch besser, wenn die Menschen nicht da wären. Das habe ich auch nie anders behauptet.
Ja, du hast gesagt, das hätte dann alles keinen Sinn.
Ja, dann wäre es egal.
Ja.
Aber es wäre trotzdem besser für die Tiere. Aber who gives a shit, wenn die Menschen nicht mehr da sind, um sich darüber aufzuregen, dass es den Tieren schlecht geht.
Es geht ihnen dann ja nicht mehr schlecht, sondern gut.
Ja, aber auch das ist niemand da, der das befeiern kann. Das ist dann so, ja, dann haben die halt gelebt und irgendwann ist die Sonne explodiert. Aber es ist kein Sinn gestiftet worden. Aber egal, das haben wir schon oft genug diskutiert. Aber das ist doch furchtbar.
Ja, das ist super furchtbar.
Also ich tatsächlich geht mir das viel näher, diese Geschichte, dass es irgendwelche grausamen Naturfilmer gibt, die Sachen gestaged haben für irgendwelche geilen Kameraaufnahmen. Okay, das glaube ich sofort, das ist bestimmt x-tausend Mal passiert. Ethik bei Naturfilmen, das ist bestimmt auch ein geiles Thema, mit dem man sich mal beschäftigen könnte, in so einer Masterarbeit oder so. Aber für mich ist irgendwie noch viel schlimmer, dass die jetzt dieses Image haben auf Basis dieser grausamen Geschichte.
Du findest das dass das Image auf einer Lüge beruht, findest du schlimmer, als dass diese Tiere da getötet wurden?
Also, sagen wir so, das hängt mir irgendwie mehr nach. Ich finde, das ist irgendwie diese Ungerechtigkeit dahinter, hängt mir mehr nach, als dass irgendwelche grausamen Menschen mal irgendwann sich an Tieren vergangen haben, weil das ist sozusagen...
Naja, nur deswegen...
Das ist nicht so, ist nicht
es,
so singulär.
Deswegen hat es die Zeit überdauert. Niemand würde diese Geschichte erzählen, wenn man 3 Wochen später die Lemminge behind the scenes in die Kinos gebracht hätte und dann richtig Bescheid weiß und sich das nie so verfestigt hätte.
Ja, und das Verfestigen, da wir müssen jetzt die Lemminge behind the scenes in die Kinos bringen.
Ja, was können die denn? Also womit kann man die denn sonst?
Keine Ahnung, wahrscheinlich sind super langweilige Tiere. Aber gibt es überhaupt langweilige Tiere? Wahrscheinlich nicht.
Auf jeden Fall.
Oh, wir haben hier gerade unsere wir haben eine Wildtierkamera und die haben wir zuletzt im Dezember aufgestellt.
Ihr habt eine Wildtierkamera? Das wusste ich gar nicht.
Ja, die hat meine Frau mal vor 2-3 Jahren geschenkt bekommen. Dann hat sie erst immer nicht funktioniert. Dann war immer super schnell die Batterien alle und dann ging sie plötzlich. Wunderheilung. Und dann haben wir sie ein paar Mal aufgestellt, da waren meistens nur irgendwie Nachbarskatzen drauf. Und jetzt hatten wir sie aber im Dezember aufgestellt und haben sie dann irgendwann wieder reingeholt nach ein paar Wochen. Haben uns aber nie angeguckt, was da drauf war. Und jetzt hat meine Frau das noch nicht mal gemacht. Und da waren so krass viele geile Videos von Rehen drauf. Die da hinten einfach unsere Bäume leer fressen und so ganz viel anderen Kram. Und da waren auch noch andere Tiere irgendwie. Ein Fuchs war da zu sehen und so. Voll geil.
Alles in deinem Garten.
Ja.
Ja, ist cool. Aber Frage, wenn wir jetzt die Lemminge mit was anderem besetzen, was dann aber gar nicht der Realität entspricht, ist das dann nicht genau das gleiche Problem?
Ich hätte das mit was, das der Realität entspricht, gerne belegt.
Ja, warum hast du denn nicht recherchiert?
Geilen Fun Fact. Ja, da hört dann wieder mein Engagement auf. Ne? Ich hätte eigentlich mal wirklich was entgegensetzen. Stattdessen habe ich jetzt einfach nur diese andere Geschichte wieder reproduziert.
Na, ich dachte, jetzt könnten wir uns eigentlich irgendwas ausdenken und das dann verbreiten, aber dann sind wir auch nicht viel besser als, na, ein bisschen besser
doch, schon. Wir sind deutlich besser als die Leute.
Aber wir haben das für dich vorhandene Grundproblem nicht gelöst.
Das stimmt. Aber ich weiß nicht, vielleicht reicht es auch einfach, wenn man diese Geschichte vielen Leuten erzählt und aufhört, wie die Lemminge zu sagen. Und dann muss einfach diese alten geilen Computerspiele canceln und dann wird alles gut. Dann haben wir richtig die Welt vorangebracht.
Canceln rettet die Welt. Ihr habt sie ja zuerst gehört.
Ich meine, die sehen auch überhaupt nicht aus wie Lemminge, diese Wesen in diesem Spiel Lemmings.
Das sind eher so kleine Aliens oder sowas, ne?
Ja, so Waldtrolle oder ja, keine Ahnung. Vielleicht reicht es einfach, das Spiel umzubenennen.
Du meinst, das würde diesen seit Jahrzehnten die verlieferten Spruch nach und nach ausdünnen?
Ja, dünnen, ausdünnen. Nicht ausrotten, dafür muss man noch mehr tun, aber es ist ein Schritt.
Ich weiß nicht, wie relevant das im Jahr 2026 noch ist, dass dieses Spiel auf MS-DOS und Atari Lemmings hieß.
Einer der bekannte, das Spiel hat einen recht bekannten Soundtrack, einer dieser geilen 8-Bit- DOS-Soundtracks. Und eines der bekanntesten Stücke aus dem Spiel hat den Titel Tim 2.
Tim 2?
Ich weiß, es gibt keinen Tim 1, aber Tim 2. Und ja.
Klingt wie ein Song von uns.
Tim 2. Das klingt auch, wenn ich so ausspreche, ein bisschen wie Nim 2.
Ja, auch das.
Tim 2.
Ich habe, apropos Sätze, Sprüche, Phrasen und Floskeln, ich habe die Erkenntnis gehabt, dass es 2 Lesarten gibt von, da ist etwas vom Laster gefallen. Und ich bin mein ganzes Leben lang mit einer Interpretation immer rumgelaufen. Ich glaube, das ist auch die intendierte. Aber es gibt noch eine andere, genauso naheliegende oder genauso passende Interpretation, die mir neulich zum ersten Mal aufgefallen ist. Und das war Mindbending. Was würdest du sagen, was bedeutet das konkret? Was will man damit sagen?
Geklaut.
Geklaut? Also, auf jeden Fall geklaut, ja. Okay. Weil du ein Produkt geklaut kaufst. Das
ist sozusagen die Ausrede. Ja, man ist sagen, ja, ist vom
für weniger Geld, halt, als es normalerweise da. Oder ich hab's. Das heißt für dich, ich hab's komplett geklaut für mich?
Ja. Also wenn man, das ist ein Euphemismus für ich habe etwas geklaut. Ist vom Laster gefallen, heißt. Nee,
nein, nein.
Ich hab's umsonst bekommen, weil ist vom Laster gefallen.
Immer? Safe. Nein. Glaube ich nicht. Eigentlich glaube ich, es ist vom Laster gefallen eher so, hier, ein iPhone neu für 250 Euro. Warum nur für 250? Ja, ist vom Laster gefallen. So kenne ich das. Ja,
stell keine Fragen. Ne? Stell keine Fragen, weil eigentlich ist es geklaut.
Aber geklaut heißt in dem Fall, es ist, also man will mit dem Bild sagen, es wurden iPhones mit dem Laster transportiert, es war zu voll, gab eine Bodenwelle, sind ein paar runtergefallen, die hat sich der Mensch dann gesammelt und verkauft das dann. Ja, das ist auch das, was ich sage, aber man könnte ja auch sagen oder das so interpretieren, wenn etwas tatsächlich vom Laster fällt. Also ich hatte die Idee, als ich eine Whisky-Cola-Dose im Supermarkt gekauft habe, die relativ doll verbeult war, wo ich dachte, können wir ja sagen, ist ja günstiger, weil ist ja irgendwie nicht mehr ganz heil. Und dann so Mangelware-mäßig, so Mängelware, nicht Mangelware, Mängelware. Und wenn halt was vom Laster fällt, dann ist es halt nicht mehr in so einem guten Zustand und deswegen kann man es günstiger raushauen.
Ja.
Ist doch auch eine mögliche ist Art, das zu lesen.
Ja. Hat aber noch nie jemand gemacht.
Muss erst der Universalgelehrte kommen.
Ja, möglich ist es, aber leider ist vom Laster gefallen schon besetzt. Deswegen muss man irgendwas anderes machen.
Vielleicht aber auch nicht. Da kann man ja vielleicht jetzt mal sich melden, wenn man meine Variante vielleicht immer als die richtige wahrgenommen hat.
Oder man setzt einfach beide nebeneinander und dann ist nie so richtig klar, worüber man gerade redet. Das ist so ein bisschen für mehr Ambiguität in der Sprache.
Aber das ist einfach keine Ambiguität, Klarheit, weil ja egal, wie du es interpretierst, die Aussage die gleiche ist. Es ist kein Originalpreis. Nee.
Wenn du sagst, warum war diese Whisky-Cola-Dose so günstig und du sagst, es ist vom Laster gefallen, dann weißt du nicht, ist die vielleicht die Packung ein bisschen zerbeult oder wurde die etwa geklaut und weiterverkauft?
Ich glaube, das... Also,
und dann beginnt das Rätselraten.
Ja, okay.
Ich habe gerade mit vermeintlichen Betrügern zu tun gehabt. Es gibt seit ein paar Jahren die Verpflichtung zu einer Dichtigkeitsprüfung an Abflussrohren. Also das ganze Scheiß, das aus dem Haus rausgeht, da kann es halt sein, dass die Rohre nicht mehr ganz dicht sind. Haha, Entschuldigung, no pun intended. Und dann geht halt Medikamentenkram und Chemikalien von der Waschmaschine und sowas gehen alle ins Grundwasser und so. Deswegen wird gesagt, alle HauseigentümerInnen sind verpflichtet zu prüfen, ob die Rohre dicht sind und gegebenenfalls Abhilfe zu schaffen.
Klingt plausibel.
Ja. Das kann aber ziemlich teuer werden.
Klingt
und
plausibel.
Deswegen gab es eine lange Frist und so weiter, aber es muss halt gemacht werden. Und jetzt gab es eine Goldgräberstimmung. Und überall kommen die Leute Klinken putzen wie früher und sagen, Ding Dong, hier, sie sind verpflichtet, Achtung, das kann richtig teuer werden, wir können das morgen machen und sie müssen hier jetzt unterschreiben und so viel Geld zahlen. Super unseriös. Deswegen gibt es eine Zertifizierungsgeschichte, dass Unternehmen von einer zentralen staatlichen Stelle zertifiziert werden, ja, das sind seriöse Unternehmen, die können das, die wissen, wie das geht und wenn die das am Ende unterschreiben, dann bist du safe. Und bei allen anderen bist du nicht safe. Also pass auf, da gibt es sogar so eine ganze Information auf der Webseite der Umweltbehörde, die irgendwie genau sagen, nicht so auf Haustürgeschichten reagieren und so. Und wir haben das immer schleifen lassen. Auch weil es teuer ist und auch weil es irgendwie nicht geprüft wird und dann kamen aber immer wieder solche Leute und irgendwann haben wir gesagt, ey man, vielleicht müssen wir uns wirklich mal langsam drum kümmern, weil ist ja auch sinnvoll, weil wir wollen ja auch nicht mit unseren Chemikalien das Grundwasser verseuchen. Und dann war irgend so ein Typ, der einen Termin verbaselt hat und gesagt hat, wisst ihr was, ich mache das jetzt für euch, weil tut mir leid, ich habe den Termin versaut, ich mache das umsonst, die erste Prüfung. Und wenn dann was ist, dann könnt ihr das bei uns machen lassen. Dann hat er uns damit weich geklopft. Und dann kamen die und haben festgestellt, Alter, unsere Rohre sind wirklich einfach mega voll und mega kaputt. Und da gehen Wurzeln rein, das muss tatsächlich neu gemacht werden. Und das ist arsch teuer.
Hatten diese Leute so ein Zertifikat?
Jein. Also der wirkte tatsächlich recht kompetent. Ich habe mir das auch angeguckt mit seiner Kamera. Die sind da durchgefahren. Das sah schon auch für mich als Laien aus, dass ich wirklich dachte, die müssen da was machen. Und dann hat er aber gesagt... Hat auch gesagt, ja, wir sind auch zertifiziert und so. Und dann hat er gesagt, ich komme dann vorbei mit den Verträgen. Und dann habe ich gesagt, wieso? Normalerweise wird doch ein Angebot geschickt. Dann kann ich mir das angucken, dann kann ich nochmal ein anderes Angebot einholen. Und der hat so super darauf beharrt, dass er mit den Verträgen kommt. Und dann habe ich gedacht, da ist was faul. Und dann war ich aber auch schon so, wir haben so viel zu tun und ich dachte, fuck it, dann machen die das jetzt halt und dann zahlen wir halt vielleicht ein paar Euro mehr. Und dann habe ich aber doch nochmal gesagt, nee, bevor der jetzt vorbeikommt, will ich nochmal mich schlau machen, habe das Unternehmen in der Liste gesucht, war nicht drin. Dann hieß es, ja, die haben aber auf ihrer Seite ein Zertifikat und vielleicht gibt es irgendwie ein Subunternehmen, das dann das für die Zertifizierung macht und alles super kompliziert. Und dann habe ich da angerufen bei so einer Stelle, wo so ein Typ an einem Telefon sitzt und rangeht und mich darüber informiert. Hab denen das alles erzählt und der hat gesagt, ja, das Unternehmen kennen wir. Machen Sie das nicht mit denen und so. Die können das zwar so, aber es gibt Gründe, warum und die klingeln gerne bei älteren Leuten und so weiter und das war so krass. Und dann habe ich das dem Typen gesagt, der war auch voll nett und dann hat er gesagt, ja, warten Sie mal. Dann hat mich eine halbe Stunde später der Chef von dem ganzen Unternehmen angerufen aus Köln und hat das bei mir nochmal versucht und dann habe ich relativ deutlich gesagt, was ich alles weiß und mit wem ich gesprochen habe und so weiter. Und dann hat er gesagt, ah ja, also dann kann ich verstehen, dass das an ihrer Stelle, dass ihnen das zu heiß ist. Meinte ich. Ja, genau. Und dann habe ich nur gesagt, nee, also es kann sein, dass sie das alles toll machen, aber wenn am Ende meine Behörde hier sagt, das akzeptieren wir aber nicht, weil die nicht auf der Liste stehen und die mir davon abraten, dann kann ich das leider nicht tun. Es tut mir total leid.
Ja.
Und dann hat er gecheckt, dass ich zu informiert bin, um übers Ohr gehauen zu werden.
Okay.
Und ich glaube gar nicht, dass die jetzt uns hier irgendeinen Scheiß eingebaut hätten, aber die wollen halt einfach die Aufträge bekommen und machen deswegen Druck an den Türen.
Ja, nie was mit Leuten an Türen abmachen.
Nie, das ist die Bottomline. Niemals mit Leuten an Türen irgendwas abmachen. Das geht immer schief. Ob sie dir deine Magnolie beschneiden wollen oder dir ein neues Rohr verkaufen.
Ist ja auch wirklich automatisch unseriös. Also wenn ungefragt Leute kommen und sagen, hier, dieses Produkt biete ich an, du brauchst es auch. Und selbst, oder auch wenn du das zufällig brauchst, heißt es ja, ja trotzdem nicht, dass es das beste Produkt ist.
Es gibt halt auch so Sachen wie, hier in der Nachbarschaft sind auch mal eine Zeit lang Leute rumgegangen, die tatsächlich seriös und sinnvoll Leute beraten haben zu Solaranlagen und zu Wärmepumpen und all sowas. Die waren, glaube ich, sogar von der Stadt und so weiter. Aber das musst du halt auch erstmal checken und rausfinden. Und wenn dir jemand einen Ausweis unter die Nase hält und so. Aber man kriegt das halt relativ schnell raus. Also wenn so jemand sagt, wir beraten nur, wir wollen kein Geld und so und wir vermitteln weiter oder sonst irgendwas. Okay, aber wenn jemand kommt und sagt, am nächsten Tag bringe ich einen Vertrag mit ausgedruckt und den unterschreiben Sie bitte direkt, dann spätestens sollte man hellhörig werden.
Ich finde, die Stadt sollte nicht das Recht haben, Leute einfach an die Türen der Bürger zu schicken. Das finde ich absolut grenzüberschreitend. Außer es wird vorher per Brief angekündigt. Dann würde ich es auch kritisch finden, aber noch in Ordnung. Aber einfach, hey, wir beraten für Solar, passt bei Ihnen. Ne. Fuck you, go your own way.
Du gehörst aber auch zu Leuten, die sehr empfindlich darauf reagieren, wenn einfach irgendwelche Leute bei dir
natürlich. Natürlich, das ist ein heiliges Problem. Das ist die Verletzbarkeit der eigenen Wohnung. Oder die Unverletzbarkeit der eigenen Wohnung. In der Juristerei, universal gelehrt. Käme mir auch gut aus. Meine Frau gegenüber behaupte ich immer, ich habe in Brooklyn an der Law School für ein paar Semester Jura studiert.
Deiner Frau gegenüber behauptest du das?
Ja. Das ist als wir in New York waren und durch Brooklyn liefen, sind wir halt da an der Brooklyn Law School vorbei und gesagt, hier habe ich mal studiert. Ich habe eine ganze Geschichte draus gemacht. 3 Semester war ich hier. Ich habe dann irgendwann auch, weil ich so gut war, doziert dort.
Nach 3 Semestern.
Ah, im 3. Semester. Nach 3 Semestern bin ich wieder zurück. Ja. Ich habe 2 Musik-Hot-Takes, die ich gerne noch mal raushauen möchte.
Ja.
Weil wir neulich auch so schön viel über Musik gesprochen haben, möchte ich da noch mal anknüpfen. Und mein Hot-Take Nummer 1 ist vielleicht etwas, was ich sogar schon mal gesagt habe und dir deswegen bekannt vorkommt und nicht wie ein Hot-Take, aber ich glaube, es ist für viele eine. Ich behaupte, der Song Willkommen in Deutschland von den Toten Hosen ist besser als Schrei nach Liebe von den Ärzten.
Ja, glaube ich auch.
Glaubst du auch? Glaubst du aber auch, dass es ein Hot-Take ist?
Ach, ich weiß nicht so hot, weil, also wahrscheinlich würden viele widersprechen und sagen, nö, aber die meisten, die Schrei nach Liebe gut finden, würden wahrscheinlich Willkommen in Deutschland einfach auch gut finden und sagen, ja, das sind einfach beides gute Songs, aber Schrei nach Liebe ist halt ikonischer oder größer oder weiß ich nicht. Also, Ich finde,
ja, aber du darfst nicht unterschätzen, Schrei nach Liebe hat, also das ist schon ein mächtiger Song, und es gibt ganz viele Leute, inklusive der Toten Hosen, die sagen, das ist der beste deutschsprachige Anti-Nazi-Song, der je geschrieben wurde, oder einer der wichtigsten Songs generell, die je geschrieben wurden. Und ich verstehe, wo es herkommt, und ich verstehe auch, warum das gerade 1993 irgendwie, glaube ich, einen richtigen Impact hatte. Aber der bessere Song und auch der noch deutlich besser gealterte Song ist Willkommen in Deutschland von den Toten Hosen.
Also Willkommen in Deutschland finde ich textlich stärker. Es ist aber gerade auch musikalisch der etwas pathetischere, getragenere Song. Ich finde, was für Schrei nach Liebe wirklich spricht, ist, dass es einfach so einen krassen Punch hat. Dass die Main Hook, der Riff ist einfach fantastisch. Der hat super viel Kraft. Das ist einfach, ich finde, rein als deutscher Rocksong finde ich den richtig toll.
Ich auch.
Ich fand aber immer schon, dass der Text nicht so, der geht einem nicht so nah oder haut einen nicht so um oder hat nicht so viel, das ist eigentlich eher so dieses Fuck you Nazis Ding, was auch cool ist, was auch funktioniert. Aber ich finde, politisch oder vom Inhalt finde ich Willkommen in Deutschland trägt mehr, ist besser, transportiert mehr.
Und es ist wirklich erschreckend, wie unglaublich aktuell dieser Song immer noch ist.
Ja.
Man hat fast das Gefühl, aktueller als damals, als er erschien vor über 30 Jahren.
Ja. Und ich finde, was ich so gerne an dem Lied mag, ist halt nicht einfach nur das, Fremdenfeindlichkeit ist doof, sondern dass die persönliche Ebene, was mache ich eigentlich damit, was hat das mit mir zu tun? Das ist eigentlich das Schöne an dem Lied. Irgendwann fällt es auch auf mich zurück, wenn ein Mensch blablabla und so weiter. Das ist einfach gut, hat Campino gut gemacht, und ich finde, ich gehe da mit dir. Ich finde, das ist der bessere Song.
Okay, zweiter Hot Take, jetzt wird es ein bisschen hotter. Es gibt doch das Duett zwischen Michael Jackson und Paul McCartney, The Girl Is Mine. Hast du es im Ohr?
Ja, aber mir war gerade gar nicht klar, dass das ein Duett von den beiden ist.
Wusstest du nicht, dass Paul McCartney den zweiten Part singt? Aber du kennst den Song von Thriller, der dritte Song von Thriller.
Ja.
The girl is mine. Mine, mine. Yes, she's mine. Genau. Ist auch ein totaler Paul McCartney-Song, muss man mal sagen. So von der Melodieführung.
Ich muss den mal damit hören, aber ja.
So. Mit dem Wissen. Und jetzt ist, und thematisch geht es ja so darum, ne, beide finden das gleiche Girl irgendwie heiß und sagen, also, ne, Patriarchat und so, ist mein, nein, es ist meine, nein, es ist meine, es ist meine. Und mein Hot Take ist, ich meine, da haben der King of Pop und und Paul McCartney, halt einer der Beatles, zusammen Song gemacht.
Du kannst einfach, ich finde, man muss einfach bei Paul McCartney reites Paul McCartney zu sagen, da braucht man keinen Titel.
Ja,
gut. Du hast gerade ein Äquivalent zum King of Pop gesucht, und ich finde, Paul McCartney ist das Äquivalent zum King of
Pop. Stimmt, also die haben sich auf jeden Fall auf Augenhöhe begegnet, und das ist schon beeindruckend, gerade in den 80ern, zu der Zeit, wo Michael Jackson alles regiert hat. Und ich glaube, die Tatsache, dass das nicht so ein extrem krasser Überhit geworden ist, wie man es eigentlich erwarten sollte, wenn diese beiden Titanen gemeinsame Sache machen, liegt daran, dass man damals schon Michael Jackson nicht abgenommen hat, dass er das gleiche Beuteschema hat wie Paul McCartney. Das hat man ihm nicht geglaubt.
Das ist ein so geil spezifischer Ding. ich kann das nur so stehen lassen. Ich kann da nichts zu kommentieren, denyen oder improven. Ich finde das einfach wunderbar spezifisch.
Hört ihr das mit diesem Gedanken im Hinterkopf einfach nochmal an?
Ich verstehe sehr, wo du daherkommst, ohne den Song gut im Kopf zu haben mit Text und allem.
Dann möchte ich diesen Moment und nutzen.
Ich möchte doch was dazu sagen. Ich habe dieses Gefühl immer schon tatsächlich, auch unabhängig von der Berichterstattung, bei jedem einzelnen Michael Jackson-Song, wo er über so auf diese Art über eine Frau singt.
Dirty Diana.
Ich fand das immer unpassend.
Mhm.
Und das ist vielleicht blöd und falsch und unfair, aber es fühlte sich für mich falsch an. Gerade auch, weil er auch so ein für mich hatte seine Musik, auch jetzt unabhängig von sämtlichen Verfehlungen und Vorwürfen oder dieser ganzen Diskussion, seine Musik immer etwas Altersloses. Also, das war sehr gut für Kinder sozusagen zu hören, und das war also auf eine gewisse Art was Harmloses im positiven Sinne.
Mhm.
Das ist so ein bisschen so, wie wenn die drei Fragezeichen dann plötzlich Freundinnen haben. Oder noch schlimmer, als wenn Tick, Trick und Track plötzlich Freundinnen hätten.
Schöner Vergleich. Das
ist einfach so ein naiver, lieber Junge, war damals in der Wahrnehmung. Und jetzt plötzlich, und wenn er dann anfängt, solche Texte zu singen, dann denkt man, nee, das ist falsch. Das ist wie so aufgebrezelte neunjährige Mädchen beim Schönheitscontest oder so, die so Misswahlen proben. Michael Jackson war für mich immer ein kleiner Junge.
Aber weißt du, das
hat diese ganzen Vorwürfe auch noch so viel schlimmer gemacht für mich.
Aber weißt du, was Michael Jackson und damals vor Gericht gesagt hat?
Ja.
It wasn't.
Was?
Das ist mein absoluter, mein momentaner Lieblingswitz.
Alright.
Oh, darüber werde ich mich freuen, wenn ich in 7 Jahren random diese Folge höre und den bis dahin schon wieder vergessen habe. Danke, Vergangenheitstim. Nee. Vergangenheitstim. Viel Spaß, Zukunftstim, so rum.
Habe ich neulich, wo wir schon bei Kindern sind, habe ich neulich diese warmherzige Geschichte erzählt von den Kindern, die spätabends noch zu Penny über den Parkplatz gelaufen sind?
Mm-mm.
Ich bin wirklich um Ladenschluss aus dem Penny gekommen. Hinter mir waren noch so 2-3 Leute an der Kasse. Und man konnte schon nicht mehr durch die Tür reingehen, sondern nur noch rausgehen. Und dann gehe ich mit meinen vielen, vielen Tüten zu meinem Fahrrad und über den leeren Penny-Parkplatz laufen 2 Mädchen, ich schätze, zwischen 10 und 12 Jahren. Mit dem Handy in der Hand am Rufen, scheiße, 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 scheiße. Und laufen zur Tür und sehen, dass da noch Licht dran ist und die Tür geht für sie nicht auf. Und die sind super verzweifelt. Und dann habe ich das gesehen und habe sie gefragt, weil ich richtig viel, also ich hatte sehr divers und sehr viel eingekauft, habe ich sie gefragt, was sie denn brauchen. Weil die nicht so aussehen, als wollten sie einen Wochenendeinkauf machen. Sondern eher so, die Mutter steht am Herd und sie braucht noch Brokkoli oder so. Und dann haben die gesagt, haben die mich angeguckt und gesagt, Milch. Und dann habe ich sofort angefangen, meine Sachen zu wühlen und meinte, das ist leider ganz unten, aber kein Problem, ich habe 4 Liter, ihr könnt einen haben. Und hatte schon meinen halben Rucksack ausgewühlt und meinte sie, nee, nicht solche Milch, Milchpulver für ein Baby.
Mm.
Und dann war ich so, oh Gott, das ist so ein Filmmoment. So, jetzt muss hier was passieren. So. Und dann haben sie mit ihrer Mutter am Handy die ganze Zeit telefoniert und gesagt, ja, und wir haben, und sie hat, die Mutter hat auf Lautsprecher durchs Telefon geschrien und weiß ich nicht. Und dann waren sie schon reingekommen, weil die Tür sich nochmal für einen hinter mir geöffnet hatte und waren dann da reingegangen und die Penny-MitarbeiterInnen haben so richtig mit Finger nach draußen und bleibt weg. Und
klar, ist Feierabend, haut ab.
Feierabend, haut ab, so. Und dann habe ich das mitbekommen und dann bin ich reingegangen zu denen in den Vorraum und als sie sich die Tür das nächste Mal geöffnet hat, haben die dann mir gegenüber auch gestikuliert und dann habe ich denen das relativ schnell erklärt und habe gesagt, die brauchen Milchpulver, es geht um ein Baby, können die einmal, die brauchen so einmal schnell rein, es standen noch Leute an der Kasse. Und dann hat so eine Frau mich angeguckt und war so ein bisschen so, oh, ja, kommt rein. Und die waren so glücklich und so happy. Und dann bin ich zurück zu meinem Fahrrad gegangen, habe all meinen ganzen Kram verstaut und als ich fertig war, kamen sie schon wieder raus. Also es war wirklich nur eine Minute da drin. Und waren so dankbar und so froh. Und dann hatte ich so eine neue Sorte KitKat Haselnuss irgendwas gekauft und habe gesagt, habt ihr noch eine Minute Zeit? Und dann habe ich mit denen noch einen KitKat-Riegel auf dem leeren Penny-Parkplatz um 10 Uhr abends geteilt und das war einfach ein ganz wunderbares Gefühl und die waren super happy und voll fröhlich und freundlich. Es ist ein bisschen doof, so eine Geschichte zu erzählen, die mich so als Held dastehen lässt, aber es war einfach ein sehr, sehr schöner Moment.
Ja, süß. Hätte mir nicht passieren können.
Ja, aber das muss es doch auch geben. Solche
ja,
muss es doch.
Wir ergänzen uns.
Aber es
uns
gibt super. Ja auch. Genau, es gibt genau. Es gibt immer mindestens einer, der da noch beim Penny steht, der muss in der Lage sein, das zu regeln. Und dann die anderen haben dann andere Skills.
Ich frage mich gerade, wie häufig ich wohl als Held hätte auftreten können, wenn ich auch nur irgendetwas von meiner Umgebung wahrnehmen würde und nicht immer mit Noise-Canceling-Kopfhörern und meine Einkäufe und Ähnliches erledige.
Es gibt doch, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Gelegenheiten, wie man vielleicht manchmal denkt, Zivilcourage zu zeigen. Aber es gibt sie.
Und ja, stimmt.
Trifft, ist es immer geil.
Das war Zivilcourage. Du warst Captain Zivilcourage. Erinnerst du dich an den noch?
Ja, ich erinnere mich an Captain
Zivilcourage. Der Superheld, den wir alle brauchen.
Ja.
Ich habe neulich ja... Nee, möchtest du?
Nee.
Ich habe doch neulich diese eine Frage schon mal aus dem Nina Schuber Podcast geklaut, mit welches Möbelstück hätte wohl die geilste Biografie von dir.
Ja.
Ich möchte noch eine andere Frage klauen, die ich ganz interessant finde, und zwar, welche Situation oder welches Ereignis deines Lebens hättest du gerne auf Video aufgenommen und hast es nicht?
Habe ich eine ziemlich präzise Antwort, weil ich mir darüber schon Gedanken gemacht habe. Sie ist aber nicht so... Sie geht nicht in die Richtung, in die die Frage zielt.
Die Frage zielt in gar keine bestimmte Richtung.
Naja, also die Frage zielt insofern in eine Richtung, dass man sagt, was ist ein besonderer, es geht nicht um einen Moment, sondern ich hätte gerne Clipshow. Und zwar hätte ich gerne eine Clipshow von, natürlich als Ranking, den 100 besten Aktionen, die ich beim Fußballspielen selber gemacht habe.
Und da glaubst du, gibt es 100 Stück?
Ja, okay. Ich habe so viel Fußballspiele. Ja, die 100 geilsten, die 100 geilsten Flanken, die 100 geilsten Tore, die 100 geilsten Paraden.
Ist nicht zulässig. Sowas. Keine zulässige Antwort.
Keine Clipshow.
Keine zulässige Antwort.
Dann den besten.
Really, das wäre es. Geburt der Kinder, erste der Kinder.
Das ist auf jeden Fall ist das ein Moment, das ist etwas, worüber ich schon häufiger nachgedacht habe, dass ich das gerne hätte. Das kann man natürlich in vielen Variationen noch machen. Aber ich glaube, dass ich das deswegen mache, weil ich mich so gerne erinnere an diese wunderschönen, langgezogenen Sommerabende, wenn man bis nach Dämmerung, wenn man den Ball schon kaum noch sehen konnte und eigentlich haben man die Beine nicht mehr getragen, man hat immer noch weitergespielt.
Ja.
Und man hat gegrätscht und am Ende hatte man diese geilen Krusten auf den Waden und Schienbeinen und so von den Erddingern. Und dieses Gefühl, was man dann völlig fertig, völlig drüber, völlig ausgepowert hat, wenn dann die entscheidende Aktion noch gelingt, dass man so erfüllt ist davon. Ich glaube, dass ich davon was gerne gebannt haben möchte. Mhm. Deswegen
ja, kam
dieser Gedanke.
Dann ist es ganz süß und nachvollziehbar. Wobei man natürlich sagen muss, das auf Video zu sehen, macht jetzt nicht automatisch, dass du das auch wieder empfindest. Ne?
Nee, aber ich glaube, ein bisschen was davon kommt dann wieder hoch.
Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Also doch gar nicht so eine alberne Antwort, wie man auf den ersten Blick meinen sollte. Gut.
Danke.
Gut, die Kurve.
Und du? Gekriegt.
Bei mir ist auch relativ eindeutig und klar und jetzt auch jetzt, also ich würde sagen, nicht besonders überraschend, wenn man meine Biografie kennt, der Auftritt in der Markthalle mit meiner damaligen Band. Mhm. In der ausverkauften Markthalle vor 1000 Menschen, 20 Minuten oder so lange, oder ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie sowas um den Dreh. Und in meiner Erinnerung habe ich 20 Minuten lang nur gegrinst. Also ich konnte gar nicht anders als zu grinsen, weil ich diesen Moment so wahnsinnig fand. Also am liebsten hätte ich so eine, wie so ein Konzertmitschnitt oder Konzert-Live-DVD so mit gern verschiedenen Kameraeinstellungen und vor allem auch schon im Backstage-Bereich gefilmt, wie man so Setlists schreibt und dann so rauf auf die Bühne und so dann die 20 Minuten.
Behind-the-Scenes-Making-of oder sowas.
Ja,
so
genau.
DVD-Special, genau. Wie es früher gab.
Das Konzert plus noch Behind-the-Scenes-Material, das hätte ich sehr gerne.
Und das aber auch mit Musik unterlegt, das Behind-the-Scenes-Material. Ja, von solchen Momenten habe ich halt teilweise Aufnahmen. Also es gibt ja auch von dir Aufnahmen von Konzerten.
Aber nicht von diesem speziellen.
Nicht von diesem einen.
Ja.
Aber deswegen weiß ich schon, wie diese Aufnahmen wirken. Und die sind häufig tatsächlich cool. Aber da ist es vielleicht das, was du eben auch beim Fußball gesagt hast, man merkt schon auch, dass das Gefühl, was man dann hatte, natürlich nicht transportiert werden kann.
Ich hätte aber auch vor allem gern im Grunde zwei Videos desselben Ereignisses, und zwar einmal einfach so gefilmt, wie man das halt so kennt von halt Konzertfilmen oder meinetwegen, wenn auch jemand mit einer guten Kamera aus dem Publikum heraus das gemacht hätte. Aber ich hätte gern auch so eine POV. Also das Gleiche nochmal aus meiner Perspektive.
Ja.
Und wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich nur das aus meiner Perspektive wollen.
Es gibt auch Momente in meinem Leben, die habe ich wie einen Film im Kopf. Ich weiß zum Beispiel, als ich zum ersten Mal auf ein Festival gegangen bin, das habe ich schon mehrfach von erzählt, von dem eintägigen Terremoto 2000, wo Limp Bizkit, die Guano Apes, Tokotronic, die Deftones, Blink-182, die Foo Fighters und Placebo an einem Tag auf der Trabrennbahn. Erinnere ich mich, wie wir völlig euphorisiert, weil das so ein krasses Ding für uns war, die ersten waren, die am Einlass waren und auf dieses leere Gelände der Trabrennbahn gelaufen sind. Mhm. Und das sehe ich total irgendwie aus Drohnenperspektive, würde man heute sagen, und nicht mehr Vogelperspektive. Und so gibt es ein paar Sachen, auch gerade Konzerterlebnisse, die Offspring 2001 auf dem Hurricane mit 60.000 Leuten, die vor mir auf und abspringen. Sowas war schon geil. Also ja, da denke ich auch sehr filmisch.
Aber man kann es halt nicht abgleichen, ob das auch wirklich dann die Realität darstellt oder auch nur dann in deinem Kopf so ist.
Ja, und das, was man halt in der Brust gespürt hat, in dem Moment.
Genau. Das ist dabei, also das würde man ja nur auf dem Video nicht sehen, wie du dich als dann 16-Jähriger oder was da in der Situation gefühlt hast. Okay, aber ich finde das eine süße Frage.
Finde ich auch.
Kann man mal stellen. So, Benni, wir haben die Stunde locker überschritten.
Haben wir. 1,959 ist der Call lang, etwas kürzer ist die Folge. Lass mich noch einmal kurz gucken. Ich habe noch eine kleine Sache zum Abschluss. Ein kleiner Aufreger aus dem Alltag. Das passiert mir so oft, dass ich irgendwo mit meiner Karte bezahle. Und man dann vom Gerät gefragt wird, ob man einen Beleg haben will.
Ja.
Dann steht da Beleg drucken, ja, nein.
Ja.
Und ich drücke immer auf Nein und das nächste, was auf dem Display erscheint, ist Beleg wird gedruckt. Jedes fucking Mal. Das ist so ähnlich wie Passwort merken und dann Ja drücken und dann merkt er sich das Passwort nicht. Und ich weiß immer nicht, ob es vielleicht zwei Belege gibt oder druckt er nur ein, aber die Frage, soll der Beleg gedruckt werden, wird verneint und dann erscheint der Beleg wird gedruckt, das fuckt mich jedes Mal so ab.
Aber sind das nicht zwei unterschiedliche Dinge, die da aus dem IC-Gerät rauskommen? Das eine ist der Beleg, der IC-Beleg, einfach, der immer kommt. Und dann gibt es doch noch mal was, wo die sich immer fragen, ob man das braucht.
Ich glaube, es gibt den IC-Beleg, der sozusagen bescheinigt, dass eine elektronische Abbuchung vorgenommen ist. Und dann gibt es den Beleg, auf dem einfach steht, du hast das und das und das gekauft. Für so und so viel Euro.
Ja, das kommt ja nicht aus dem IC-Gerät. Das ist die
Rechnung sozusagen. Nee, das stimmt, das kommt nicht aus dem IC-Gerät. Aber also auf jeden Fall, what the fuck? Also das müssen sie dann irgendwie anders worden oder so.
Ist das immer so?
Nicht immer. Man kann auch nicht immer auswählen, ob man den Beleg drucken will. Das macht man nicht immer selber am Gerät. Manchmal wird das auch von der anderen Person, ich habe keine Ahnung, und die Kassensysteme sind vielleicht unterschiedlich. Aber das gibt es. Und in dem Zusammenhang habe ich habe auch schon mehrfach Kassierpersonen angesprochen und gefragt, was da eigentlich los ist, wenn man digital unterschreibt.
Ja.
Also, wofür? Wer prüft? Man steckt selber die Karte rein, dann unterschreibt man, dann zieht man die Karte raus, ohne dass sie irgendjemand anderes sieht und packt sie ins Portemonnaie und dann steht da immer noch, Unterschrift wird geprüft. Was ich auch nicht verstehe, weil die ist ja nicht digital oder elektronisch irgendwo hinterlegt zentral. Und außerdem kann man auf diesen Geräten sowieso immer nur wie so ein, einfach nur 8 Striche durcheinander malen, in der Hoffnung, dass irgendwas davon klappt. Ich inzwischen gehe ich dazu über, einfach nur noch irgendwie so einen Strich zu machen oder so.
Ja, so mache ich das, weil wenn Sachen geliefert werden und man da mit dem Finger bestätigen muss. Aber im Laden musste ich seit über 5 Jahren nichts mehr unterschreiben. Mit der Apple Watch muss man das sehen.
Ah. Also eine Zeit lang hatte ich auch das Gefühl, es gibt nur noch PIN, was ich auch begrüßen würde. Aber in letzter Zeit muss ich häufiger wieder unterschreiben. Gerade so, wenn ich Postpakete verschicke, weil ich was bei eBay verkaufe oder so. Und dann muss ich da jedes Mal und denke
immer. Warum zahlst du das nicht mit dem Handy? Da musst du das gar nicht machen.
Weil ich es nicht eingerichtet habe.
Ja, dann mach das doch.
meine Frau, die immer, also ich bin ja auch nicht ein Early Adopter, wie du weißt, aber meine Frau ist immer noch so ein halbes bis dreiviertel Jahrzehnt hinter mir mit all diesen Dingen. Und sogar die hat das neulich aus einer Notsituation heraus gemacht und sogar die sagte hinterher, ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das vor Jahren gemacht. Das ist ja richtig geil.
Ja.
Ich fühle mich mega cool jetzt, wenn sie das macht, was alle seit 15 Jahren machen. Und trotzdem habe ich es noch nicht geschafft, das einzurichten.
Dann kannst du das jetzt nochmal
als Hinweis nehmen. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich anfangen sollte. Wahrscheinlich müsste ich mein Google Wallet einfach nur meine Kreditkartendetails geben. I don't know, wie es geht, aber es ist bestimmt unfassbar einfach, sonst hätte meine Frau es auch nicht geschafft, ohne zu despektierlich zu sein, aber das ist wirklich ein Problem in diesen Bereichen. Ja. Das ist der Grund. Ich habe es noch nicht eingerichtet.
Ja, mach das mal. Dann musst du auch nichts mehr unterschreiben.
Ich habe das, 15 Jahre ist ein bisschen falsch, ich habe es das erste Mal gesehen, als ich im Jahr 2015 in den USA war. Da haben die Leute schon viel mit dem Handy bezahlt und das kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht aus Deutschland.
Das gab es ja vielleicht auch noch nicht.
Ja, aber nur so für den Timeframe, also 10 Jahre ist das erst her.
Erst.
Ja, weil ich eben von 15 geredet habe.
Okay, also du nimmst mit, tu was für als Selbstfürsorge schlussendlich und erleichtere dir dein Leben. Da musst du dich über solche Dinge nicht mehr aufregen. Musst du keinen Aufreger mehr machen.
Ja.
Dann möchte ich nur noch eine Sache sagen, und zwar fick dich, Eileen Weibela.
Ich dachte, du redest über Ulrich Siegemund, den gefährlichsten Mann Deutschlands.
Ja, da würde ich eher sagen, fick dich, Spiegel. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber dazu gibt es ein ganz schönes Meinungsstück vom Mickey Beisenherz in der Süddeutschen.
Das wollte ich gerade fragen, ob du das Meinungsstück von Mickey Beisenherz gesehen hast. Das ist mal wieder fantastisch auf den Punkt.
Ja.
Fand ich richtig gut.
Ja, die Verantwortung der Medien sehr gut dargestellt und wie schlecht sie der nachkommen. Zumindest die Beispiele Bild und Spiegel. Ja, aber fick dich Aileen Weibela einfach.
Und Cowabunga.
Eigentlich könnte man das auch, ja, das wäre es fast wert, das zur neuen Abschluss-Catchphrase zu machen.
Das ist so ein bisschen wie, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss.
Wir können eigentlich das einfach immer anbauen hinten. Gehabt euch wohl und Cowabunga und fick dich, Aileen Weibela. Es wird immer wahr bleiben, ich bin mir sicher. Ja. Diese Frau. Ganz eklig. Und die ist bestimmt auch noch stolz auf sich. Bah! Schrecklich. Das hat mich wütend gemacht. Das hat mich richtig wütend gemacht.
Haben wir jetzt schon, es ist die Folge schon zu Ende?
Wie meinst du?
Ist schon alles den Rest raus?
Nö. Wieso?
Ich dachte, nach meinem und Cowabunga ist die Folge einfach zu Ende.
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Das war ja noch richtig, richtig guter Content,
den wir seitdem geliefert haben. Ich muss hier jetzt auf jeden Fall noch mal, also das ist ja auch ein bisschen mein Ventil hier. Kann ich das mal bitte bespielen?
Bespielen?
Ja, habe ich jetzt. Ich will jetzt auch mal Bestätigung haben von dir. Bestätige mich mal bitte kurz. Nee, nicht applaudieren, inhaltlich bestätigen.
Ich bin schon raus aus der Folge. Wir sind schon, du hast gesagt, ich möchte schließen mit einfach nur zu sagen. Und jetzt willst du noch mal weiter hier weitermachen.
Wir haben noch nicht mal gehabt, euch wohl gesagt. Außer auf der Meta-Ebene.
Ich dachte, das wäre die einmalige Ersetzung.
Nee.
Die Leute sollen sich schon wohl gehaben. Das geht nicht ohne, meinst du?
Es geht nicht ohne. Das okay, wäre, das bitte. Geht nicht. Fick dich, Aileen Weibela. Gehabt euch wohl. Und
Cowabunga. Ich darf das und nicht mitsagen, ne? Dann funktioniert es nicht.
Nein, ach, du hast alles kaputt gemacht.
Ich bin, da war das nicht alleine.
Nein, du hast gar nichts kaputt gemacht. Ich hab dich lieb. Bis zum nächsten Mal.
Bis zu eurem... Oh nein. Mm-mm.